ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Herzlich willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh. Ja, bei dieser Meldung heute wurden bei vielen sofort Erinnerungen an den Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz im Januar geweckt. Sprengsätze an Umspannwerk in Brandenburg entdeckt, so hieß es in der ersten Eilmeldung heute. Konkret geht es um ein Umspannwerk in der Nähe vom Kraftwerk Jentschwalde. Seitdem wird gerätselt, war das jetzt ein Anschlag? War das Ziel ein großflächiger Stromausfall? Viele Fragen sind da noch offen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, hat den Angriff auf jeden Fall verurteilt. Und das Landeskriminalamt hat seine Ermittlungen aufgenommen. Unsere Reporterin Theresa Wunderlich war für uns vor Ort und fasst zusammen, von welchen Schäden wir bisher wissen.
Zu den genauen Schäden gibt es noch keine Informationen. Wie gesagt, die Polizei ermittelt dort auch noch weiter. Was wir wissen, ist, dass es eine kurze Unterbrechung der Stromversorgung gegeben hat. Das ist aber keine große Sache, so der Pressesprecher von 50 Hertz, also der Betreiberfirma des Umspannwerks. Das gibt es nämlich auch zum Beispiel, wenn Äste auf Leitungen fallen. Da gibt es dann einen automatischen Wiedereinschaltprozess. Also eine Gefährdung der gesamten Stromversorgung habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Der Betreiber bittet die Bevölkerung aber trotzdem, wachsam zu sein, insbesondere im Umfeld der kritischen Infrastruktur, wie etwa in der Nähe von Stromleitungen. Der Vorfall hatte auch Auswirkungen auf das Kraftwerk Jentschwalde. Dort gab es einen technischen Ausfall von Block B im Kraftwerk. Die LEAG teilte mit, dass an der Wiederinbetriebnahme gearbeitet wird.
Information von Theresa Wunderlich. In der Nähe vom Kohlekraftwerk Jentschwalde wurden Sprengvorrichtungen an einem Umspannwerk gefunden und die Ermittlungen dazu laufen. 3 Wochen ist der Hackerangriff auf 2 Berliner Senatsverwaltungen jetzt her und mittlerweile ist ja klar, Berlin wird damit erpresst. Und immer noch sind viele, viele Fragen ungeklärt, zum Beispiel, wie groß die Schäden eigentlich tatsächlich sind. Die Hacker selbst sagen, sie hätten teils hochsensible Informationen erbeutet, von Passwörtern über Personalakten bis hin zu Daten über Berlins kritische Infrastruktur. Bis Freitag läuft ein Ultimatum. Bis dahin könne der Senat die Daten zurückkaufen für eine, bemerkenswerte Summe, 2 Millionen Euro. Was der Senat aber nicht tun will und sich jetzt auf den Worst Case vorbereitet, das berichtet Landespolitikreporter Sebastian Schöbel.
Noch ist nicht einmal klar, was genau die Hacker erbeuten konnten, räumt Berlins Digitalisierungsstaatssekretär Florian Hauer ein. Angeblich sollen es 5,7 Terabyte sein, eine enorme Menge, darunter viele sensible Informationen. Man arbeite mit Hochdruck daran, sich einen Überblick zu verschaffen, sagt Hauer.
Aber ich gehe in der Tat davon aus, dass wir nicht bis Freitag abschließend in jede Datei werden hier reinschauen können.
Und am Freitag endet die von den Hackern gesetzte Frist, bis zu der Berlin seine geklauten Daten zurückkaufen könnte. Weil der Senat das bereits abgelehnt hat, droht nun ein besonders problematisches Szenario.
Dass sie eben dann ab Freitag diese Daten auch in Gänze veröffentlichen, entweder in einem Stück oder möglicherweise auch in Tranchen. Auch das ist ja denkbar. Es ist auch denkbar, dass sie diese Daten teilweise weiterverkaufen und ähnliches.
Klar ist, dass die Hacker auch personenbezogene Daten erbeutet haben, welche genau ist aber unklar. Laut Hauer sollen Betroffene zeitnah informiert werden, doch auch hier ist das Wie noch nicht abschließend geklärt. Der Schaden könnte jedenfalls immens sein und die Verantwortlichen zu finden dürfte enorm schwierig werden, räumt Justizsenatorin Felor Badenberg ein, die selbst schon Opfer eines Hackerangriffs geworden ist.
Kaskadenartig über mehrere Länder hinweg sind riesenkomplexe Infrastrukturen, die angelegt werden, um genau das zu verhindern, die Rückverfolgbarkeit.
Ob und gegebenenfalls wann die Täter belangt werden können, ist also völlig offen. Genauso wie die Folgen, wenn Ende der Woche zigtausende teils hochsensible Daten aus der Berliner Verwaltung auf dem digitalen Schwarzmarkt landen oder eventuell auch einfach frei im Netz.
Sebastian Schöbel aus der Landespolitikredaktion. Ja, und jetzt geht's ums Geld, genauer um die Frage, was will sich das Land Brandenburg in den kommenden 2 Jahren an Ausgaben leisten und wo soll gespart werden? Weil das irgendwo die Stopptaste gedrückt werden muss bei den Ausgaben, das ist klar. Immerhin hat Brandenburg rund 23 Milliarden Euro an Schulden. Wie es in den kommenden 2 Jahren finanziell weitergehen soll, das steht im Gesetzentwurf des Doppelhaushaltes. Das Ganze ging heute ins Kabinett. Ja, und ob die schwarz-rote Landesregierung da jetzt grünes Licht gegeben hat? RBB-Landespolitikreporter Thorsten Südow hat die Antwort.
Mit Rekordzahlen kommt SPD-Finanzminister Daniel Keller zur öffentlichen Präsentation des Doppelhaushaltes 2027-2028. Ausgaben und Einnahmen sollen im kommenden Jahr 18,4 Milliarden Euro ausmachen und ein Jahr darauf sogar 18,7 Milliarden Euro. In offenen und kollegialen Gesprächen mit allen Ministerinnen und Ministern sei die anfängliche Deckungslücke von etwa 7 Milliarden Euro geschlossen worden, sagt Keller nicht ohne Stolz.
Wir müssen in den nächsten Jahren weiterhin es schaffen, die Ausgaben zu stabilisieren, womöglich auch abzusenken, dass die Einnahmen, die Jahr für Jahr auch leicht steigend sind, dann auch diese Lücke schließen. Und auf der anderen Seite müssen wir trotzdem schauen, wie wir auch die Steuereinnahmeseite durch eine hohe Investitionsquote aufrechterhalten.
Wird das Sondervermögen des Bundes hinzuaddiert, kommt das Land Brandenburg im nächsten Jahr auf eine Investitionssumme von etwa 2,5 Milliarden Euro. Für die mehr als 50 Krankenhausstandorte im Land Brandenburg fließen jährlich 215 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Aber in einigen Bereichen werde im Land auch die Stopptaste gedrückt, macht Finanzminister Keller deutlich. Von vielen Kommunen und Bahnkunden gewünschte Reaktivierungen von Regionalbahnstrecken scheitern vorerst am Geldmangel.
Unser Tenor war hier, dass wir ob im Verkehr, ob im Bildungsbereich oder auch in anderen Bereichen auf ähnlichem Niveau bleiben. Es gab bestimmte Bereiche, da haben wir nochmal zugelegt. Ich möchte es hier im Bereich der Polizei sagen, mit knapp 100 Stellen pro Jahr, die dazukommen, oder im Bereich Justiz oder auch im Bereich vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport über 250 zusätzliche Stellen.
Ohne 2,7 Milliarden Euro an neuen Krediten kommt der Gesetzentwurf nicht aus. Gut die Hälfte dieser Kredite ist für die Umgestaltung der Landesinvestitionsbank zu einer Förderbank für Städte und Gemeinden und den Mittelstand vorgesehen. Sozial- und Christdemokraten, die seit März eine Koalition in Brandenburg bilden, loben Finanzminister Keller für den geräuschlos aufgestellten Doppelhaushalt. Erwartungsgemäß kritisch blickt AfD-Landtagsfraktionschef Hans-Christoph Berndt in einer ersten Einschätzung auf das Zahlenwerk. Landesgeld für Demokratieprojekte bemängelt er. Und
die wirklich einschneidenden und radikalen Reformen, die nötig wären, um nicht nur den Haushalt wieder gesund zu bekommen, sondern auch die Wirtschaft in Brandenburg wieder gesund zu bekommen, die vermeidet diese Regierung. Dass natürlich dieser Haushalt, den Herr Keller hier vorlegt, ist ein Versuch des weiter so.
In zwei Wochen stellt Finanzminister Keller den 88 Landtagsabgeordneten erstmals den Doppelhaushalt vor. Kurz vor Weihnachten dann die entscheidende Abstimmung im Landtag.
Information von Thorsten Südow. Nach einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Berlin-Lichtenberg ermittelt jetzt die Berliner Polizei. Bei der Kundgebung am vergangenen Freitag wurden im Publikum verfassungsfeindliche und NS-verherrlichende Symbole gezeigt. Was da los war und was Polizei und Partei zu diesem Vorfall sagen, dazu Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel.
Vergangenen Freitagabend gegen 6:30 auf dem Heinrich-Date-Platz am Berliner Tierpark. Die Lichtenberger AfD hat zur Wahlkampfkundgebung geladen. Mit dabei unter anderem die Spitzenkandidatin der Partei für die Abgeordnetenhauswahl Christine Brinker und die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch. Mehr als 100 Leute sind erschienen. Und auch die Polizei ist vor Ort und schaut genau hin. Polizeisprecher Martin Strahlau.
Im Verlauf dieser Versammlung haben wir einen 20-jährigen Mann festgestellt, der mit einem Edding ein gezeichnetes Hakenkreuz auf dem Unterarm hatte. Eine 20-jährige Frau hatte ein tätowiertes Hakenkreuz an der gleichen Stelle. Und kurze Zeit später hat dann eine 47-jährige Frau sich selbst angezeigt, weil sie an einem Arm ebenfalls ein Hakenkreuz und die Zahl 88 trug.
88, es ist die Chiffre für den verbotenen Hitlergruß. Warum sich die Frau selbst anzeigte, darüber will der Polizeisprecher nicht spekulieren. Dafür zeigen Fotos von der Veranstaltung, dass an diesem Abend auch noch andere Personen im Publikum zweifelhafte Botschaften aussenden. Ein Mann etwa trägt, gut sichtbar, die Buchstaben ENSDAPE auf dem Shirt, was man als NSDAP lesen kann und genau diese Assoziation wohl auch wecken soll. Bei der AfD selbst zeigt man sich überrascht. Man habe nichts davon mitbekommen, beteuert die Spitzenkandidatin der Partei Christine Brinker gegenüber dem RBB.
Ich habe mir einzelne Fotos angeschaut. Ehrlicherweise, bestimmte Symboliken sind für mich als Laie da schwer zu identifizieren.
Und überhaupt sei das Problem?
Wir haben die Situation, dass bei öffentlichen Kundgebungen auf öffentlichem Straßenland jeder kommen kann. Wir können nicht einfach irgendwen, einen Passanten, ausschließen. Die Frage, die sich aber uns jetzt stellt, Warum passiert sowas ausgerechnet im Wahlkampf bei einer öffentlichen Kundgebung? Und welche Interessen stecken denn wirklich dahinter, dass solche Personen da offensichtlich anwesend sind? Will man uns hier diskreditieren?
Die Fotos zumindest zeigen, abgesondert standen die betreffenden Personen nicht, sondern inmitten von Anhängerinnen und Anhängern der AfD, teils auch im Gespräch mit ihnen. Auf die drei von der Polizei identifizierten Personen warten nun Ermittlungsverfahren. Polizeisprecher Martin Strahlau.
Wir haben die Personalien der Personen aufgenommen, das Ganze dann auch dokumentiert, um das Strafverfahren, was jetzt folgt in allen drei Fällen, zu sichern. Und wir ermitteln jetzt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.
Das Strafgesetzbuch sieht für die Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu 3 Jahren vor.
Der Bericht von Thorsten Gabriel aus der Landespolitikredaktion.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Melina Hadati und Silja Sodke. 100 Kilo Mirabellen haben Konstantin Schroths Kunden vorbestellt. Die muss der Obstbauer aus Nauen heute ernten. Familie und Freunde helfen auf den Wiesen mit. Dass die Bäume so viele Mirabellen tragen, ist nicht immer selbstverständlich, sagt Konstantin Schroth, während er die geernteten kleinen runden gelben Früchte in einen Plastikkorb kullern lässt.
Die sind so jetzt über 20 Jahre alt und da können die schon hunderte Kilo pro Baum tragen. Das Ding ist, dass ich in den letzten Jahren Pech hatte mit dem Spätfrost. Ne? Durch den Klimawandel haben wir einen früheren Austrieb der Gehölze und dann wird es, wenn es dann trotzdem noch mal kalt wird, erfrieren die Blüten oder manchmal auch der Austrieb.
Über 100 Jahre alt können Birnen, Kirsch- und Apfelbäume werden und Generationen mit Obst versorgen. Frost, Dürre und Klimawandel halten sie oft erstaunlich lange aus. Direkt an der B5 zwischen Lietzow und Berge im Havelland auf 6 Hektar ist Konstantin Schroth dabei, auf ehemaligen LPG-Ackerland ein artenreiches Biotop zu schaffen. Hier gibt es Schafe und Esel, Bienen und Gelbspötter, Fasane und Igel und eben Obst. Auch seine Tochter Lenja hilft heute bei den Mirabellenbäumen. Sie erlebt die Höhen und Tiefen der Obstsaison aus nächster Nähe.
Die letzten 2 Jahre gab es ja gar keine Ernte. Da ist im Frühling alles erfroren, die ganzen Blüten. Und deswegen finde ich jetzt dieses Jahr total cool, dass es endlich wieder eine Ernte gibt. Und ich freue mich auch voll auf den Herbst, weil da dann nochmal ganz viele Äpfel und Birnen kommen.
Seit 7 Jahren betreibt der studierte Naturschützer Konstantin Schroth seinen Betrieb mit Namen Obstmuckelei. Eine langfristige Entscheidung, denn viele Bäume tragen erst nach Jahren. Bis dahin sind sein Geld und seine Arbeit reine Investition. Aber langsam sieht man das Ergebnis. Wo bis zur Wende alles Ackerland war, stehen heute über 600 Obstbäume. Für den Verkauf des Obstes arbeitet der Landwirt mit Nachbarn zusammen, die nur Gemüse produzieren. Vorbestellungen über die Genossenschaft Gemüsesyndikat sichern Konstantin Schroth den Grundabsatz und mindern sein Risiko. Johanna Naatz von der Genossenschaft ist froh über die Zusammenarbeit.
Als wir die gegründet haben, da haben wir schon darüber nachgedacht, dass wir gerne Kooperationspartner hätten. Also Leute, die zum Beispiel Obst reingeben können, weil wir selber nicht so viel Obst produzieren. Und Konstantin hat mich dann mal angeschrieben.
Dank der fleißigen Helfer kommt die Mirabellenernte heute schnell voran. Bei anderen Arbeiten wie Winterdienst oder Neupflanzungen arbeitet Konstantin Schroth meist allein. Noch reicht der Erlös seiner Obstmuckelei nicht aus, um allein davon zu leben.
Ansonsten schneide ich gewerblich Obstbäume oder Pflanzobstbäume. Das mache ich für Kommunen, das mache ich für Privatpersonen. Manchmal auch in Kitas und Schulen.
Biobauer Konstantin Schroth arbeitet mit wenigen Geräten und ohne chemische Mittel. Er setzt bewusst auf eine Natur, die sich selbst regeneriert.
Bei dieser Form des Obstbaus ist es so, die Bäume kriegen kein Wasser. So, die haben hier in den ersten Jahren Wasser gekriegt zur Anwuchspflege. Aber um das ganze Obst jetzt hier zu produzieren, ist kein zusätzlicher Tropfen Wasser verwendet worden.
Sondern?
Regenwasser und ein weitreichendes Wurzelsystem. Im Vergleich zu den ganzen Plantagenbäumchen können die ja hier auch 80 Jahre alt werden oder 100 Jahre alt werden und können halt sehr, sehr tief und weit wurzeln.
Die Arbeit und das gute Obst machen den Bauern Freude, die vielen Vorschriften des Bioanbaus eher nicht.
Ich habe hier kein fließend Wasser und keinen Strom und eigentlich auch keine Unterstellmöglichkeiten. Also es ist schon ganz schön schwierig. Ne? Ich kann hier nicht ein Lager bauen. Ich könnte sonst ja auch überlegen, ob ich hier selber für die Äpfel oder die Birnen auch ein kleines Lager mache, dass die hier nachreifen können. Das kann ich ja alles nicht machen.
Die 100 Kilo Mirabellen sind heute geschafft. Ein guter Tag für Konstantin Schroth.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.